Klar ist nur, da wird mit mir Schlitten gefahren und ich kann erstmal nichts tun. Und gleichzeitig habe ich, also der einzig positive Aspekt gegenüber dem Krieg ist, ich habe keine Angst um mein Leib und Leben. Also ich werde da gesund bleiben. Das ist aber auch schon alles. Beim persönlichen Wohlergehen hört es dann nämlich schon auf, weil sofort Ängste wie, was ist morgen mit meinem Arbeitsplatz, was ist mit meinem Gehalt, was ist mit der Ernährung meiner Familie eine Rolle spielen.
Hallo und herzlich willkommen zum IT-Haus-Video-Podcast Hacked. Der Albtraum der IT ist eingetreten. Das Unternehmen gehackt, die Systeme kompromittiert. Wir sprechen heute mit jemandem, der das am eigenen Leibe erfahren musste. Hören Sie rein, wenn Frank Behnke, Head of IT der Hahn Automation, einem renommierten Maschinenbauunternehmen, erzählt, welche Maßnahmen ihm und seinem Team geholfen haben, aus dieser missligen Lage wieder herauszufinden und welche negativen wie auch positiven Learnings sich aus diesem Vorfall ergeben haben. Positiv? Auch das gibt's. Viel Spaß beim Reinhören mit meinem Kollegen Marc Zimmermann und Frank Behnke.
Auch wenn KI aktuell die IT-Medien dominiert, ist Cybersecurity immer noch eines der wichtigsten Themen. Die Bedrohungslage in den letzten Jahren ist stark gestiegen und die IT-Spendings steigen laut Forrester und Gartner auch in diesem Jahr um 6 bis 10%, womit es eins der am stärksten wachsenden IT-Themen in deutschen Unternehmen ist. Zusätzlich kommt mit NIS2 nächstes Jahr weitere Regularien auf uns zu. Grund genug für uns zu diesem Thema auch nochmal eine Kundenstimme an den Tisch zu holen, um das Thema zu diskutieren. Frank Behnke ist langjähriger Geschäftspartner und Freund der IT-Haus und dafür bekannt, eine starke Meinung zu haben. Die Meinung vertrittst du in deinem Blog auf verschiedenen Veranstaltungen oder auch als Keynote-Speaker. Frank, schön, dass du heute bei uns bist.
Danke für die Einladung.
Frank, Anfang des Jahres warst auch du von einer Cyberattacke betroffen. Das Thema ist immer noch eine rechtliche Grauzone, weshalb wir heute nicht über die Cyberattacke selbst sprechen wollen, aber über die Auswirkungen, die das auf dich, auf Technik, auf Menschen hat. Was siehst du heute mit Blick auf die Technik anders, als du es noch vor der Cyberattacke gesehen hättest?
Ziemlich viel. Zunächst mal ist natürlich dieses Bild, was eine Cyberattacke eigentlich ist, stark zurechtgerückt worden. Ja, das war vorher durchaus geprägt von einem Security Audit, einem Pentest, 2 Jahre Projekt, Spendings. Du hast gesagt, also IT-Security ist bei uns durchaus auch ernst genommen worden. Und innerhalb von 48 Stunden kommt man dann zu der Einsicht, dass eine gezielte Ransomware-Attacke, wo jemand Geld, beträchtliche Beträge in die Hand nimmt, um ein sehr egoistisches ökonomisches Ziel zu erreichen, dass einen da eigentlich nichts drauf vorbereitet. Und viele der einschlägigen Produkte und Lösungen und Ansätze, die es da so gibt, mit denen man dann als IT-Leiter auch täglich im Posteingang bombardiert wird, helfen einem eigentlich nicht weiter. Bei der Technik, damit ich mich fokussiere und nicht in sehr lange Ausführungen verliere, habe ich mir hier so ein paar Stichworte gemacht, was mir wichtig ist. Deswegen gucke ich ab und zu mal auf den Zettel. Aber das Allerwichtigste vorweg ist eigentlich, es gibt nicht die Security-Lösung. Ja, also alles das, was einem einzelne Anbieter und Hersteller dort suggerieren, passt nicht. Und es ist eigentlich noch viel schlimmer, da kommen wir hoffentlich gleich nochmal so ein bisschen drauf zurück. Es werden einfach auch Dinge mit Ransomware Protection gelabelt, die in der Retrospektive dafür nicht gut sind. Das sind Dinge, die sind für andere Themen gut, aber bei eben diesem gezielten Charakter, wo viele legale Zugriffs Methoden im Unternehmen und am Ende vom Tag müssen wir alle mit unseren IT-Systemen arbeiten, einfach gegen einen verwendet werden, wo administrative Werkzeuge gegen einen verwendet werden, hilft einem vieles davon eben nicht. Und die Konsequenz, also zunächst mal die technische, ist, dass man durchaus ganz anders über seine Landschaft und seine Sicherheitsmaßnahmen nachdenken muss. Also
der ewige Kampf Usability gegen Security.
Ja, und der wurde auch an Stellen verloren, die wir nicht unbedingt so vorhergesehen haben. Ja. Was hilft? Und das war jetzt einer der Joker, die dann tatsächlich auch dazu beigetragen haben, dass wir da doch recht gut durchgekommen sind, ist, dass wir schon vor anderthalb Jahren ein Backup-Projekt eigentlich ins Leben gerufen haben, wo wir viele der bisherigen Glaubenssätze in Frage gestellt haben und festgestellt haben, dass egal wie toll mein Ransomware-Protected, super high sophisticated Backup-Solution ist, wenn sie mit dem Rest der Welt irgendwo da verheiratet ist, wo die Angreifer heutzutage sehr gezielt auch Infrastrukturen angreifen, dass man halt einfach in Teufelsküche ist. Ja? Die Konsequenz dessen, dass wir legale Methoden verwenden, ist, dass irgendwann natürlich das Ziel eines administrativen Accounts da ist. Ja? Und von 20 am Ende des Tages bei uns gekaperten Accounts waren, ich sag mal, runde 5 mit administrativen Rechten und davon war eins der Backup-User. Ja, und uns gerettet hat die Einsicht, dass Backup-Rechte innerhalb ADs verwalten brandgefährlich ist und wir im letzten Jahr diese Kopplung aufgelöst haben, was im Übrigen gar nicht so leicht war. Der zweite Teil des Backup-Projektes, den wir noch nicht umgesetzt hatten, war ein architektonischer Bruch. Ja, dass wir einfach gesagt haben, wir setzen eben, der Klassiker VMware und Veeam ist bei uns natürlich auch ziemlich populär. Wir setzen dort einfach mit einem Bruch an und sagen, okay, die Veeam-Welt läuft nicht mehr auf VMware. Ja, gibt auch andere Hypervisor, auf denen man Dinge installieren kann. Also, dass man einfach systematisch Brüche einführt und das viel konsequenter tun müsste. Ja. Was uns sehr erheblich geholfen hätte, wäre früher den Angriff zu realisieren. Mhm. Also wir haben seit Jahren eigentlich so eine Idee, nicht nur klassisches Monitoring zu machen, wie das viele von uns machen, sondern dass wir eigentlich so eine Verhaltensbaseline von unseren Systemen uns erarbeiten. Also dann, du sprachst KI an, im Grunde genommen mit KI-Funktionen auch vorhersagen, wie sich Verhalten entwickeln wird. Wir haben ein relativ statisches Geschäft, das mag bei dynamischeren Geschäften schwieriger sein, aber bei uns lässt sich das sehr gut vorhersagen. Ich habe da auch mal eine Studienarbeit, da ist der Prototyp gebaut worden, das klappt. Wir waren bisher nur nicht in der Lage, das in die Produktion umzusetzen. Mhm. Und das hätte uns Stunden, wenn nicht Tage Reaktionszeit gebracht. Ja? Und in der akuten Bekämpfung eigentlich auch die Tür geöffnet, ein paar Entscheidungen ein bisschen reflektierter und bewusster zu fällen. Und das Allerschlimmste, oder ja, schlimm, ja, wir reden vielleicht später auch nochmal über Chancen, aber das Drastischste ist einfach die Einsicht, dass eine gezielte Ransomware-Attacke einen erstmal vollständig infiltriert. Mhm. Wir haben quasi innerhalb der ersten 48 Stunden mit der Annahme gestartet, dass kein System nicht kompromittiert ist, also dass wir völlig verbrannte Erde haben. Eine Vermutung, die später unser Forensiker bestätigt hat, also von unseren mehreren tausend Systemen waren nur 20 tatsächlich nicht betroffen. Aber bis man diese Aussage von der Forensik kriegt, sind mehrere Wochen vergangen. Und das ist natürlich was einem, ich sag mal, in der Wiederherstellung ganz, ganz, ganz schwer liegt. Und alle Automatisierungsbestrebungen oder Bemühungen der letzten Jahre haben dann natürlich ihre Früchte getragen, weil wir natürlich in der Lage waren, unsere Kernsysteme innerhalb von einer Woche wieder auf der, ja, ich sag mal, nur sprichwörtlich grünen Wiese wieder aufzusetzen. Und wir haben Kernfunktionen des Unternehmens innerhalb von einer Woche wieder online gehabt. Und ich sag mal, nach 2,5 Wochen waren wir mit 80% der Produktivität wieder online. Und die grüne Flagge der Forensik, dass wir zum Beispiel auf ein Backup überhaupt hätten zugreifen dürfen, kam ungefähr zu demselben Zeitpunkt. Ja.
Das ist eine starke Leistung. Und ich kann ja aus der Erfahrung der letzten Jahre sagen, dass viele Unternehmen das nicht so schnell schaffen und oder auch gar nicht mehr hochkommen, beziehungsweise da sehr, sehr viel mehr Zeit und Geld reinstecken müssen, um zu dieser Erkenntnis zu kommen.
Also und tatsächlich diese Einsicht über dieses Backup ist natürlich auch dramatisch. Backup hilft einem bei vielen, vielen anderen Dingen irgendwie, also Sticky Fingers oder sonst was. Ja, oder es hat mal gebrannt oder man hat einen Wasserschaden. Aber bei einer Ransomware-Attacke, ich weiß nicht, wie lange der Angreifer im Netz war. Ich weiß nicht, welche Rechte er kompromittiert hat. Ich weiß nicht, welche Malware er wo auch schon untergebracht hat und was jetzt in meinen System-Snapshots oder in den Systemwiederherstellungen quasi wie gerade mit zurückgesichert werden würde. Und das ist noch viel schlimmer, weil wir reden gerade über Technik, wir reden nicht über den juristischen legalen Aspekt. Und der kommt, glaube ich, heute auch zu kurz, weil da reicht die Zeit sicher nicht für. Aber jede Versicherung, der Regulator, die ganzen Kundenanwälte, die irgendwie versuchen, sich schadlos zu, also die Kunden schadlos zu halten, die alle fragen danach, ob die Forensik das Backup green geleitet hat. Wer das Ding vorher anfasst, ist legal tot. Mit Pünalen, mit allem Möglichen. Ja? Das heißt, zu der reinen Zeit, die man verlieren wird, weil der Angreifer im Netz war, kommt die komplette Zeit der Forensik, bis man sich auf das Backup verlassen kann. Und das hätte bei uns, wenn man dann noch die Restore-Zeiten nach hochrechnet, da gibt es jetzt so eine Abschätzung, wir hätten 7 Wochen Daten und Produktivität verloren an der Stelle. Ich habe mich korrigieren lassen, dieser Tage nicht existenzbedrohend geworden, aber es hätte mit Sicherheit ein paar nicht so schöne Jahre zur Folge gehabt. Das lässt sich auf jeden Fall sagen. Und damit ist all diese Sicherheit, die gerade im Backup wird sehr viel Werbung mit Ransomware derzeit betrieben, die aus meiner Sicht völlig fehlgeleitet ist und die Energie, die man da reinsteckt und den Glauben und das Gefühl der Sicherheit, dass man durch dieses Backup eigentlich erhofft zu erlangen, das ist halt Schall und Rauch an der Stelle.
Alle versuchen größtmögliche Sicherheit in einer Zeit der größtmöglichen Unsicherheit zu bekommen. Ich verstehe aber, geholfen hat vor allen Dingen und hilft vor allen Dingen, ein Plattform- und Rechtebruch, um eventuelle Auswirkungen möglichst einzuschränken und oder einen Aufbau dann nachher automatisiert leichter wieder durchführen zu können.
Beides am Ende vom Tag. Also egal wie, wir reden ja nicht über den Angriff als solchen, aber wer sich interessiert dafür, muss ja nur mal in Google den Begriff Killchain eingeben. Da gibt es jetzt verschiedene, die für, ich sag mal, prominentesten Hackergruppen haben, also ihre typische Handschrift. Alle diese Killchains gemeinsam haben natürlich so einen Weg durch die eigene IT-Landschaft. Und man hat gewonnen, wenn man den an einer Stelle wirklich unterbricht. Mhm. Ja. Was man auch nicht vergessen darf, ist, diese Angreifer verfolgen ein kommerzielles Interesse. Es gibt staatliche Akteure in anderen Szenarien, aber dann reden wir nicht mehr über Ransomware. Und ab einem gewissen Punkt wird der Angriff zu teuer und die werden sich auch wieder zurückziehen. Hm. Man muss genug Fehler gemacht haben, um diese Kette zu ermöglichen, was, ich sag mal, mit heute gängigen Werkzeugen, die in der Branche so üblicherweise auch promotet werden und viele, viele Best-Practice-Konzepte und so, tatsächlich erleichtert wird, weil all diese Konzepte kennen die Angreifer natürlich auch und suchen gezielt darin eben ihre Zero-Day-Exploits oder gezielt die Schwachstellen, die halt einfach am häufigsten auch von, wie soll man, Unternehmen mit normalen Mitteln irgendwie auch übersehen oder auch akzeptiert werden, ja, also Risk Acceptance Prozess ist so eine Geschichte, ja, ich darf nicht über die Verhältnisse reden, aber eins ist sicher, sehr überproportional betroffen waren Systeme, wo wir in einem Risk-Acceptance-Prozess wohl dokumentiert Ausnahmen zugelassen haben. Und und an dem Thema saubere Architektur und Architekturübergänge, die man dann auch forciert, die man dann eben mit Rechtebrüchen auch forciert, da legt man natürlich die Latte für einen Angreifer extrem höher. Wenn er einen Mitarbeiter mit Domain-Admin-Rechten hat und ich einfach freie Fahrt für freie Bürger in meinem ganzen Netz administrieren darf, dann war es das. Dann hat er das Active Directory, dann hat er den Backup-Account im Regelfall, wie im Best Practice, jetzt bei uns bis vor 2 Jahren. Und dann fährt er mit mir Schlitten. Ja, und was halt nicht unterschätzt werden darf, ist, es wurde ja nicht nur die Betriebssystemwelt angegriffen, es wurde auch ganz gezielt die VMware-Welt angegriffen. Ja, und VMware ist, keine Ahnung, 90, 95, 98% Marktanteil. Klar können sie das gut. Ja, das ist ja auch alles gut dokumentiert und VMware ist da alles andere als perfekt. Und wenn ich erstmal ein VMware-Admin bin, dann kann ich auch die anderen Admins aussperren.
Ich glaube, wir sind uns einig, dass wenn jemand es aktiv darauf anlegt, kannst du es nicht verhindern, du kannst es einschränken und dich bestmöglich darauf vorbereiten.
Das ist tatsächlich dramatischer, als wir das oft wahrnehmen. Also diese Aussage kennen wir ja. Wir haben sicher in der einen oder anderen Situation schon mal darüber gesprochen, was sie bedeutet. Werde ich jetzt ein bisschen emotional. Hat dann doch mich ein paar Wochen meines Lebens gekostet. Wie schlimm das tatsächlich ist, dass man dem nichts entgegenzusetzen hat. Und unser Vorstand hat ein Bild geprägt, und im Übrigen in diesem Kontext wird tatsächlich auch bei den Dienstleistern relativ militärisches Vokabular gepflegt. Da kommt ein bestens ausgerüstetes und ausgestattetes und ausgebildetes und trainiertes SWAT-Team und will in deine Haustür rein. Und du stehst da und hast vielleicht hier so einen Bodyguard, der vor der Disco steht und der mit ein bisschen Glück irgendwie noch so eine Gummikeule irgendwo in der Hosentasche hat. Der macht halt nichts. Ja? Und so ähnlich ist das Erleben in dem Moment halt auch. Und die Erkenntnis ist halt, dass man eigentlich als Organisation, also sprich sowohl auf der technischen als auch auf der menschlich-organisatorischen Seite, eigentlich resilienter werden muss, dass man so einen Angriff einfach ins Leere laufen lässt. Ja, dass man ihn ein Stück weit erleidet, dass man aber extrem viel schneller auf die Füße kommt. Und zum Beispiel meine aktuellen Ziele der Geschäftsführung sind, eine Kaltstartfähigkeit innerhalb von einer Woche sicherzustellen.
Frank, das ist ein ganz, ganz schönes Bild. Das werde ich mir, glaube ich, auch zu eigen machen. Und du nutzt in deinen Vorträgen ja in diesem Kontext ganz, ganz viele Kriegsmetaphern und sagst auch immer, das ist ein traumatisches Erlebnis, ein kriegsähnliches Erlebnis. Du wirst angegriffen, du musst dich verteidigen, du liegst im Schützengraben. Was macht sowas mit einem IT-Team?
Ja, Schützengraben ist so eine, das benutze ich tatsächlich nicht, aber aktuell sind wir tatsächlich auch in der psychologischen Nachbetreuung mit dem arbeitsmedizinischen Notdienst. Und es gibt eine Studie von einem Security-Dienstleister, dass 14% der Mitarbeiter, die in der akuten Bekämpfung eines solchen Ereignisses beteiligt sind, innerhalb von 2 Jahren posttraumatische Belastungsstörungen über der klinischen Reizschwelle entwickeln werden. Das wären bei mir 3 Leute. Also Grund genug, da was zu tun, sich damit zu beschäftigen. Und ein Bild, das ich eher bemühe, ist, man wird an einem Fallschirm so aus dem Flugzeug rausgeschoben, man landet, man erfreut sich bester Gesundheit, ist hellwach, ist man nach so einem Angriff auch. Man weiß, man steht in einem Minenfeld und man soll den ersten Schritt machen. Also zuallererst mal fühlt man sich machtlos, man fühlt sich ausgesetzt, man fühlt sich auch hilflos, weil verbrannte Erde, es ist ja nicht, also die Unternehmens-IT ist so ein abstrakter Begriff, jedes Werkzeug, jedes Tool, jedes Konzept, alles, womit wir die letzten Jahre gearbeitet haben, ist verbrannte Erde. Ich kann nichts von dem, was ich habe, verwenden. Gar nichts. Ich stehe dort ohne einen Schraubenzieher.
Mhm.
Ja? Und habe dann im Grunde genommen den Auftrag, innerhalb weniger Tage alles das, was ich die letzten Jahre gemacht habe, auf der grünen Wiese wieder aufzubauen. Darf sich jeder mal die Frage stellen, was das für ihn bedeutet? Ist häufig mit nicht so schönen Erkenntnissen verbunden. Und wir haben, um da vielleicht mal eine Zahl dran zu schreiben, also wir haben innerhalb von 3 Wochen 650 Serversysteme neu installiert. Das kann man mit Templates machen. Ja, das kriegt man also tatsächlich mit 2 Leuten gerade so eben hin. Templates ist, sage ich immer gerne, ist die Automatisierung des kleinen Mannes. Die Automatisierung, die wir für uns eigentlich so konzipiert haben, wäre damit in 18 Stunden durch gewesen.
Mhm.
Ja. Und man verbringt die nach dieser Eskalation eigentlich die erste Phase damit, sich zu orientieren. Ja. Ein Stichwort, das mich eigentlich sehr, sehr, sehr beschäftigt hat, ist Confidence Management. Ja? Ich muss Zuversicht herstellen, ich muss Selbstvertrauen wiederherstellen, ich muss die Mitarbeiter irgendwie ja, rückversichern, dass das schon okay ist. Und um ganz kurz auf dieses ja, Kriegserlebnis zu referenzieren, wieso das so schlimm ist, also ein Teil dieser Kriegserfahrung ist diese Machtlosigkeit, ja, dieses Ausgesetztsein. Ich weiß nicht, woher das kommt, ich weiß nicht, wer das ist. Das wird auch noch 2-3 Wochen dauern, bis man das weiß. Ja, klar ist nur, da wird mit mir Schlitten gefahren und ich kann erstmal nichts tun. Mhm. Und gleichzeitig habe ich, also der einzig positive Aspekt gegenüber dem Krieg ist, ich habe keine Angst um mein Leib und Leben. Also ich werde da gesund bleiben. Das ist aber auch schon alles. Beim persönlichen Wohlergehen hört es dann nämlich schon auf, weil sofort Ängste wie, was ist morgen mit meinem Arbeitsplatz, was ist mit meinem Gehalt, was ist mit der Ernährung meiner Familie eine Rolle spielen. Wenn einem das für einen selber gerade klar geworden ist, dann schlägt diese Keule zu. Moment, da hängen ja auch noch 1800 andere Arbeitsplätze dran. Was ist mit meinen Freunden? Ja, wird im Dorf mit Steinen nach mir geworfen, wenn ich demnächst über den Fußballplatz gehe. Ja, also all diese Stressoren prasseln erstmal auf einen ein. So, dann orientiert man sich und hat vielleicht einen Plan, damit umzugehen. Und dann passieren ja auch andere Dinge drumherum. Und da also auch an der Stelle ein großes Lob an unsere Geschäftsleitung und an unseren Krisenstab, den wir sehr schnell auch haben vernünftig etablieren können, der uns in der IT da sehr frei gehalten hat. Das kenne ich aus anderen Welten anders. Aber die haben ja auch Arbeit geleistet und kommen mit Ergebnissen zurück und sagen, Moment, diese Tochtergesellschaft an dem Standort, die hat Projekte, da hängt richtig Geld dran. Und dann gibt es andere Gesellschaften, die haben gerade nicht so viel zu tun. Also man kommt in die Situation, dass halt sich die ersten 14 Tage auch, stündlich wäre schlecht, aber bei uns war es so, wir haben uns quasi 2-mal am Tag abgestimmt. Also sie haben sich 2-mal am Tag unsere Prioritäten geändert, sind 2-mal am Tag auch Erkenntnisse ausgetauscht worden, die dann zu einer weiteren Änderung von Prioritäten geführt haben. Also in einem Fall zum Beispiel hat sich herausgestellt, dass der letzte System Refresh, den mehrere Jahre hintereinander zu verschieben, keine schlaue Idee war und die Wiederherstellzeiten so lange gedauert hätten, dass die Lieferzeiten für neue Systeme und der Geschwindigkeitsgewinn dann doch von Vorteil waren.
Hm.
Man ist halt in so einer volatilen Situation und weiß immer noch nicht so genau, was man tut. Und es ist ja auch noch immer nicht klar, was mit dem Angreifer ist. Und jedes Mal, wenn wir eine Tür aufgemacht haben, weil wir jetzt wieder vielleicht auch E-Mails brauchen oder weil wir vielleicht doch unsere Webseite wieder irgendwie in einen Notbetrieb schalten wollen oder so, hat sich die ersten Wochen auch gezeigt, dass dort einer sitzt, der wieder rein will, der gucken will, ob seine Hinterlassenschaften da noch funktionieren. Ja. Ja, und das ist tatsächlich etwas, was extrem belastend ist und wo dann halt auch einfach eine starke Führung gefragt ist. Und vielleicht an der Stelle, wo auch alle DR-Pläne, die wir so in der Mache hatten, die wir uns so für uns vorgestellt haben, die uns auch teilweise angeboten wurden, diesem Ereignis in der Form eigentlich in keiner Weise Rechnung tragen.
Klingt nach einer absoluten Teamleistung und dass das auch nur als Team zu schaffen ist, sowohl mit dem engeren IT-Team als auch mit der Firma und dem Krisenstab als Team, gegebenenfalls ergänzt durch Partner und Hersteller, die in so einer Situation unterstützen können.
Jetzt würde ich jetzt gerade Werbung für euch machen. Also eine der Erkenntnisse ist tatsächlich, dass man nicht beliebig externe Ressourcen dazu bringen kann. Diese Idee gab es auch mal. Aber dass natürlich ein starkes Partnernetzwerk extrem hilfreich ist, sodass man sehr gezielt Ressourcen klingt so unmenschlich, aber Hilfe und Unterstützung einbringen kann und erbeten kann und die dann auch effektiv geleistet werden kann. Und das ist halt das Wichtige. Und wenn man dann jemanden an Bord holt, der einen erst kennenlernen muss, der die Abläufe erst kennenlernen muss, der die Spezifika kennenlernen muss und vielleicht auch menschlich irgendwie da miteinander klarkommen muss in so einer gestressten Situation, das ist dann natürlich schwierig. Und eine klare Erkenntnis ist auch unser Partnernetzwerk gezielter zu kultivieren und da auch ein bisschen Zeit rein zu investieren und zum Beispiel bei Podcasts mitzumachen. Ja.
Danke dir, Frank. Jetzt weißt du, ich bin grundoptimistischer Mensch und nichts ist so schlecht, dass am Ende nicht auch irgendwas Gutes rauskommt oder dass man aus einer Erfahrung nicht auch lernen kann. Was sind die Top 3 Chancen oder positiven Aspekte, die du aus diesem Ereignis ziehst?
Also Sun Tzu war da auch ganz deiner Meinung. Ja, der hat auch irgendwann mal gesagt, dass keine Katastrophe so groß ist, als dass da nicht Gutes drin verborgen liegen könnte, so oder so ähnlich. Und das, ich habe eben mal Confidence Management gesagt, also es ist sehr, sehr wichtig, da auch schnell wieder positive Dinge drin zu sehen, die auch zu vermitteln und zu kommunizieren. Und was uns natürlich geholfen hat, war, dass wir für gewisse Dinge einfach schon auch Konzepte in der Schublade hatten. Das wäre jetzt wieder so ein bisschen Technik und Rechte eigentlich, weil man möchte ja sicherer wieder anfahren. Aber wenn diese Entscheidung, alles neu zu bauen, gefällt ist, dann ist das die Gelegenheit, alte Zöpfe abzuschneiden. Ja. Und das haben wir vergleichsweise konsequent getan. Ich bin unlängst nach unserer Schatten-IT-Quote gefragt worden, da habe ich gesagt 0%. Und dann haben alle gelacht und gesagt, ja, wie kannst du dir da so sicher sein? Das heißt, Schatten-IT aus einem guten Grund, sage ich, das ist relativ einfach. Wir haben gerade alles neu gebaut. Und ich habe nichts mehr ins Netz gebaut lassen, was ich nicht gerade neu gebaut habe. Da waren dann die Gesichter recht lang. Und wir haben alle Refresh-Projekte durchgezogen bei der Gelegenheit. Wir haben architektonische Brüche eingeführt im Bereich Backup Restore, die eben noch nicht abgeschlossen waren. Wir haben ein komplett neues Active Directory-Rechte-Konzept eingeführt, was es jetzt notwendig macht, die Rechte von mehreren Mitarbeitern zueinander passend gekapert zu haben, um sich andere Rechte zu geben. Also ein Change, den wir vorher nie haben realisieren können, weil es im laufenden Betrieb irgendwie ein bisschen unhandlich erschien. Ja, diese Teamleistung, also böse Zungen sagen, wir haben das mit Absicht gemacht, damit wir Teambuilding machen. Soweit würde ich jetzt nicht gehen, weil Flöße bauen im Schwarzwald wäre deutlich günstiger gewesen. Aber das Team hat natürlich dann auch dadurch, dass es es geschafft hat, dass es es gewuppt hat, dass es diesen Stress ausgehalten hat, ist das unheimlich dran gewachsen. Mhm. Ja, die Leute sind zusammengewachsen. Man hat einigen der jüngeren Kollegen eigentlich zuschauen können dabei, wie sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und auch Fähigkeitsentwicklung Schritte nach vorne gemacht haben. Und das ist natürlich eine ganz, ganz, ganz grandiose Geschichte. Ja. Und da zieht auch wieder so ein bisschen dieses Bild von der restlichen Firma. Wir sind natürlich auch getragen worden von der Welle der Unterstützung. Ja. Also wir haben uns nicht um unser Frühstück oder Abendessen selber kümmern müssen. Die Geschäftsleitung hat fast jeden Abend bei uns vorbeigeguckt. Der Krisenstab hat auch lange getagt. Die haben da schon auch auf dem Weg raus immer noch mal Hallo gesagt und dafür gesorgt, dass wir es nicht übertreiben. Und dieses Zusammenschweißen, dieses Gruppenerlebnis ist hart, also schwer zu übertreffen. Mhm. Ja. Und, ein kleines Highlight am Rande, wir hatten unlängst, die Zuhörer wissen es nicht, aber du weißt es, wir haben einen neuen Serverraum gekriegt oder einen Neubau gemacht. Und es hat sich herausgestellt, wir hatten einen Baumangel in der Kaltwasserversorgung für unsere Klimageräte. Und wir haben vor ein paar Wochen zufällig, waren Kollege und ich gerade auch in der Nähe des Serverraums. Und wir haben nur gehört, dass irgendwas plätschert, was nicht plätschern soll. Und haben gesehen, dass da so ein Wasserfall sich in den Serverraum ergießt, weil dort eine Rohrverbindung sich geöffnet hat und der Kaltwasserkreislauf kräftig dann in den Serverraum reingepumpt hat, damit wir auch weiter kalt kriegen. Nach 4,5 Stunden war das durch. Da war ein Bypass gelegt, das Ding war zu, alles war trocken, alles lief wieder mit voller Performance. Ich habe nur das Bild von diesem Wasserfall in unsere WhatsApp-Gruppe geschickt und habe gemeint Notabschaltung und 5 Minuten später waren alle da mit Nasssaugern, mit Aufwischgeräten, mit Putzlappen, was auch immer. Und du hast niemandem was sagen müssen. Also es hat alles ineinander gegriffen und bis zu dem Punkt, dass ich dann Leute habe wegschicken müssen und gesagt habe, so, wir sind jetzt hier genug. Also noch mehr Leute stehen sich dann gegenseitig im Weg.
Das hoffen wir, dass ihr das in den nächsten Wochen und Monaten nicht zu oft unter Beweis stellen müsst, aber es ist, glaube ich, schön zu sehen, wenn ein Team zusammenwächst und dann auch als Team agiert. Ja. Frank, abschließend, Cybersecurity und das Cybersecurity-Angebot ist immens. Und unsere Branche ist verdammt schlecht da drin, Dinge beim Namen zu nennen und einen klaren Use Case auch rauszustellen. Was ist dein einer Tipp für IT-Leiter, wenn die sich in der aktuellen Situation mit IT-Security beschäftigen?
Das wird das Marketing hier nicht gerne hören, aber sie sollen dem Marketing nicht zuhören. Also vielleicht nicht dem von der IT-Haus, aber dem von einschlägigen Herstellern. Also es versucht ja wirklich jeder auf diesen Cybersecurity-Zug aufzuhüpfen. Und an jedes Produkt, das nur entfernt, sicher eine für sich genommen irgendwie darstellbare Security-Relevanz besitzt, wird dieses Label dran geklebt. Und das hat, oder es birgt in sich die Gefahr, dass man glaubt, man könnte Sicherheit an der Stelle kaufen. Ein Fehler, dem sind wir auch aufgesessen, also ich sag mal, unser Virenschutz und unsere Zwei-Faktor-Authentifizierung hat uns ganze 15 Minuten gebracht. Ja, so lange hat der Angreifer gebraucht, um das weltweit zu deaktivieren. Am Schluss sind es vielleicht die 15 Minuten, die uns vor Schlimmerem bewahrt haben. Insofern war das kein rausgeworfenes Geld. Aber, und im Übrigen, also auch legal kommt man ja gar nicht raus. Also fragt ja jeder nach, habt ihr zweite Faktor, das ist ja alles Best Practice und so. Und also man muss es ja tun, aber es bringt einem nicht das, was man sich davon verspricht. Ja? Und es entbindet einen niemand davon, Security von Ende zu Ende zu denken. Es gibt nicht das eine Produkt, das einen schützt. Ja. Und meine Erkenntnis ist eigentlich, dass unsere Aufmerksamkeit eigentlich viel mehr eben in Richtung Architektur, in Richtung Automatisierung, in Richtung Monitoring geht, damit wir eben widerstandskräftiger oder widerstandsfähiger werden. und vielleicht das Thema Security wieder mit Augenmaß handhaben, ja, und eher durch die architektonischen Brüche gewinnen. Ja, und einen architektonischen Bruch verkauft dir niemand als Produkt. Also bin ich als IT-Leiter selber in der Verantwortung. Oder ist eine Chance für euch natürlich, da sinnvoll zu beraten. Ja.
Vielen Dank. Ich glaube, wir könnten über jedes dieser einzelnen Themen noch mindestens eine Stunde sprechen. Und vielleicht machen wir da draußen nochmal einen weiteren Podcast, ein Webinar oder eine Veranstaltung. Erstmal an dieser Stelle danke. Danke für deine echten Eindrücke, für deine echten Einblicke. Das ist mir wichtig, das einzuordnen. Ich glaube, vielen Kunden hilft das auch, zu verstehen, was dann passiert. Und danke für deine klare Meinung.
Eigentlich da nicht für, aber gerne.
Danke.
Vielen lieben Dank, Frank, für deine Einblicke und Erkenntnisse aus dem Cybervorfall. Gerne können Sie sich auch persönlich mit uns austauschen und Ihre Maßnahmen zum Thema IT-Sicherheit mit uns besprechen. Wir freuen uns dazu über Ihre Kontaktanfrage. Unsere Kontaktdaten finden Sie wie immer unten in den Shownotes oder in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal.